NDR Info. Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. Dezember 1969. Der Todestag des Flugzeugbauers Claude Dornier.
Bis ins hohe Alter hatte ich neben dem Schreibtisch ein Reißbrett, an dem ich oft noch bis spät abends meine Gedanken Gestalt werden ließ.
Mein Vater hat mir erzählt, dass mein Großvater nach Dienstschluss in dem Konstruktionsbüro immer noch die Zeichnungen angeschaut hat. Er hat dann Zettel hingeklebt und hat seine Anmerkungen noch dazu geschrieben. Dieses Management, das hat ihm eigentlich überhaupt keinen Spaß gemacht. Es war viel schöner, sich technische Details anzugucken. Das war ganz klar seine Welt.
Eine Mischung aus Kerosin, Spannung und Bratwurst liegt über dem Flugplatz Friedrichshafen. Dough Days im Dornier-Museum. Einmal im Jahr zieht es Tausende zur Flugschau an den Bodensee. Für die Kinder gibt's Kurse im Papierflugzeugfalten, in einer kleinen Holzbaracke auf dem Vorfeld. Vor ein paar Jahren ist die hierher gebracht worden, unten von Seemoos, wo Claude Dornier seine ersten Flugzeuge entwarf.
Das war eben das erste eigene Konstruktionsbüro meines Großvaters hier. Also hier standen Zeichenbretter. Und hier drüben in dem vorderen linken Bereich war sein Büro.
Museumschef David Dornier hat Großvater Claude noch erlebt. Da war der schon über 80.
Wir sind eben als kleine Stöpsel immer zu ihm ins Haus gegangen hier in Friedrichshafen. Wir haben nebenan gewohnt. Wenn er Geschäftsbesuch bekommen hatte damals, haben die Herrschaften, das waren wohl seine Abteilungsleiter, immer einen richtigen Diener gemacht vor ihm.
Schon zu Lebzeiten war Claude Dornier eine Legende. Seine Flugboote eroberten die Welt. Der Luftfahrtpionier selbst nahm lieber die Bahn.
Nee, mein Großvater hatte keinen Flugschein und ist auch nicht besonders gern geflogen. Ganz lustig, ja.
Es mag im September 1910 gewesen sein, als ich in meinem Zimmer einen Brief vorfand. Sehr geehrter Herr Diplom-Ingenieur, Sie haben sich vor längerer Zeit um eine Anstellung beworben.
Den Brief hat Claude Dornier nicht mehr erwartet. Um Geld zu verdienen, konstruiert der junge Maschinenbauingenieur Träger für Eisenbahnbrücken und Transportvorrichtungen für Särge im Krematorium Karlsruhe. Nur sonntags kann er seiner Leidenschaft nachgehen und Flugmaschinen entwerfen.
Und fragen hiermit an, ob Sie noch Interesse daran hätten, unser Mitarbeiter zu werden. Luftschiffbau Zeppelin GmbH.
Dornier ist elektrisiert. Sein Chef eher entgeistert. Der Ruf der Luftfahrt in diesen frühen Jahren ist windig.
Herr Dornier, wie kann man, wenn man eine Stelle hat wie Sie, überhaupt auf den Gedanken kommen zu wechseln? Noch obendrein zum Luftschiffbau Zeppelin. Da können Sie ja genauso gut zum Zirkus gehen.
Zirkus hin oder her, Dornier stellt sich bei Zeppelin vor. Das Gehalt ist nicht eben berauschend, aber
dazu,
sagt der Generaldirektor,
haben Sie ja noch die Berge und den See gratis.
Wenige Tage nach meinem Arbeitsantritt wurde ich dem Grafen Zeppelin vorgestellt.
Graf Zeppelin wird sein Mentor. Sie haben ein enges persönliches Verhältnis.
Julia Menzer, Historikerin im Dornier-Museum.
Er hat Dornier sehr gefördert und auch von Rückschlägen hat sich Claude Dornier nicht beirren lassen. Und Graf Zeppelin stand dann hinter ihm und hat gesagt, machen Sie weiter und bleiben Sie dran.
Sein erster Erfolg allerdings ist kein Luftschiff, auch kein Flugzeug, sondern eine Garage, eine große. Weil die riesigen Luftschiffe bei starkem Wind an die Hallenwand gedrückt und beschädigt werden können, entwickelt Dornier eine drehbare Halle und gewinnt damit 80.000 Reichsmark einer Regierungsausschreibung.
Der Graf entschied, dass der Preis in voller Höhe mir auszuzahlen sei. Noch viel wichtiger für mich aber war, dass die Entscheidung getroffen wurde, für mich eine eigene Abteilung, die sogenannte Abteilung Do, einzurichten.
Der Graf hat auch gleich einen Auftrag. Es ist Ende 1914 und Europa im Krieg.
Dornier, ich will der Marine einen Flugapparat anbieten, mit dem sie eine 1000-Kilogramm-Bombe über den Docks von London abwerfen kann. Sie müssen die Maschine bauen.
Dornier ist wenig begeistert vom kriegerischen Zweck des Fliegers. Die Herausforderung, einen solchen Großaeroplan zu bauen, reizt ihn aber doch.
Es gab in Deutschland so gut wie keine Literatur über Aeroplane. Es gab nicht einmal eine deutsche Bezeichnung dafür. Das Wort Flugzeug wurde erst später geprägt. Der Apparat, den ich schaffen sollte, musste über See eingesetzt werden. Ich entschied mich deshalb für ein Flugboot.
Und für Ganzmetallbauweise, Revolutionär. Denn damals werden Flugzeuge aus Holzlatten und Leinentuch gebaut, gehalten von Klavierdraht, Leim und Spannlack.
Er beginnt mit der RS-1, die aber nicht auf Stufe kommt, wie man so schön sagt. Also man muss sich vorstellen, dass sie richtig im Wasser festgeklebt ist. Die kam einfach nicht hoch.
Damals wurde von der Bevölkerung das Wort geprägt, das ist das Boot von Seemoos, das kommt nicht vom See los.
Davon lässt er sich aber nicht entmutigen, entwirft die RS-2 und dann schließlich die RS-2B, die Weiterentwicklung, die dann 1916 vom Bodensee abhebt und zeigt, es geht doch und sie fliegt.
Doch noch vor Abschluss der Flugerprobung ist der Krieg vorbei. Das einzige flugfähige Exemplar lassen die französischen Besatzer verschrotten. Donny versucht, wenig einträglich, seine Firma mit der Produktion von Blecheimern und Badewannen über Wasser zu halten. Der Versailler Vertrag verbietet strikt den Flugzeugbau in Deutschland.
Seemoos gegenüber winkte die freie Schweiz. Wir baten allerseits um strengste Diskretion für unser Vorhaben. Was zur Folge hatte, dass durch den gesamten schweizerischen Blätterwald die Nachricht ging, Dornier würde in der Schweiz ein großes Flugzeugwerk errichten.
Dabei ist es erstmal nur ein besserer Schuppen, in dem Dornier sein erstes Serienmodell montieren lässt.
Wir gehen jetzt zum Dornival. Das war das erste sehr erfolgreiche Flugzeug meines Großvaters.
David Dornier führt durch die Ausstellungshalle zu seinem Lieblingsexponat. Aus dem Rumpfboot ragen links und rechts kleine Stummelflügel, um es im Wasser zu stabilisieren.
Das eignet sich besonders sehr gut, wenn es raue See ist. Das ist ganz typisch, diese Stummeltechnologie und die Bauweise, die Ganzmetallbauweise. Sehen wir jetzt hier, alles genietet. Ja, es sieht eigentlich sehr leicht aus, aber es ist trotzdem sehr stabil.
Und zuverlässig.
Wolfgang von Gronau landete nach Rückkehr von seinem Weltflug auf dem Bodensee bei Friedrichshafen. Er hat die gewaltige Strecke von 44.300 Kilometern zurückgelegt.
Der Wal bricht zahllose Höhen, Strecken und Geschwindigkeitsrekorde. 1925 unternimmt Polarforscher Roald Amundsen mit zwei Walen die erste Flugexpedition der Geschichte zum Nordpol. Auch wenn er umkehren muss und ein Flugboot im Packeis zurückbleibt, er wird als Held gefeiert und mit ihm der Wal.
Unter all den vielen Flugzeugmustern, für die ich mir persönlich die Urheberschaft zuschreiben kann, nimmt das Flugboot Wal eine Sonderstellung ein. Ja, man kann sagen, der Wal hat Dornier gemacht.
Nach Spanien, Südamerika und Japan verkauft Dornier seinen Wal, insgesamt über 300 Stück, damals ein Weltbestseller. Übertroffen wird der Erfolg nur von Dorniers größtem Husarenstück. 48 Meter Spannweite, 12 Motoren à 640 PS, Platz für bis zu 160 Passagiere, 3 Decks. Was sie vom Flugboot zum Flugschiff adelt, sagt Museumshistorikerin Menzer. Die DO-X.
Es war damals das größte Flugzeug der Welt und für die damalige Weltöffentlichkeit eine Sensation. Es hat sicherlich auch damit zu tun, dass niemand geglaubt hat, dass dieses Flugschiff fliegen kann. Und Claude Dornier es, glaube ich, auch den Menschen zeigen wollte. Und sie schafft es. Und sie hat es ja geschafft.
Mühelos erhob sich das große Boot aus dem Wasser in die Luft. Es war einer der größten Momente meines Lebens.
Ein Flug über den Nordatlantik, also wir können zum Beispiel die Strecke Berlin-New York nehmen, war angedacht für umgerechnet etwa 10.000 Euro. Also eindeutig ein Reisen für eine sehr kleine Käuferschicht. Da gab es natürlich dann auch ein Raucherabteil, ein Salon, wunderbare großräumige Sitzmöglichkeiten und natürlich auch eine Küche an Bord. Und so hat man sich das vorgestellt, das Reisen über den Atlantik.
Und wer sich kein Ticket leisten kann, mitten in der Weltwirtschaftskrise, träumt zumindest von der DO-X.
In Hamburg haben zwei Männer aus der 5,5 Millionen starken Schar der Arbeitslosen ihren Lebensmut nicht verloren. Sie bauten ein maßstabgenaues Modell des weltberühmten Flugschiffes DO-X. Das Baumaterial, 26.000 Streichhölzer, ein schönes Beispiel deutscher Handwerk.
Fast 90 Jahre später steht Peter Kielhorn in der Ausstellungshalle und wirbt bei den DO-Days Spenden ein. Auch er will die DO-X nachbauen, aber in Originalgröße, 1:1.
Also ich bin Dornianer, habe eine hohe emotionale Bindung an die Firma Dornier. Und irgendwann hat mich einfach das Do-X-Fieber gepackt und ich habe mir praktisch Gedanken darüber gemacht, wie ich sie erstmal aufbauen könnte, Stück für Stück.
Fliegen wird sie wohl nicht können, wenn sie irgendwann fertig ist. Da sind gesetzliche Bestimmungen und technische Auflagen vor. Aber auch so müssen erst einmal vernünftige Pläne her.
Es gibt ja keine Zeichnung mehr. 3 Seitenansichten gibt es. Es gibt ein paar Zeichnungen von dem Innenausbau, wie die Kabine ausgestattet war. Aber ansonsten gibt es nicht mehr. Mit der Schließung der Werft in Altenrhein wurden sämtliche Zeichnungen entweder vernichtet oder sind in irgendeiner anderen Art und Weise diffundiert.
Denn von der Do-X werden nur 3 Exemplare gebaut. Es gibt technische Probleme, vor allem aber finanzielle. Und die neuen Machthaber im Dritten Reich brauchen andere Flugzeuge. Bomber, Transporter, Jagdmaschinen. Claude Dornier ist halb Franzose und versteht sich als solcher, auch wenn er 1913 die württembergische Staatsangehörigkeit angenommen hat. 1940 erst tritt er in die Partei ein, widerwillig.
Er trägt seit seines Lebens kein Parteiabzeichen. Trotzdem, auch das muss man sagen, und das ist uns hier auch sehr wichtig im Museum, profitiert er natürlich sehr von den Aufträgen der Nationalsozialisten.
Alles steht im Zeichen der Aufrüstung. Das Schnellverkehrsflugzeug Do-17 wird von vornherein schon als Jagd- und Aufklärungsflugzeug geplant. Bis Kriegsende werden fast 2000 Stück gebaut, zusammengeschraubt auch von Zwangsarbeitern. So kann Dornier auch im Krieg weiter Flugzeuge entwickeln.
Die Do-335 ist hierbei zu nennen, die 753 Stundenkilometer geflogen ist, was einfach sehr, sehr schnell war. Anfang der 40er Jahre auch schon über einen Schleudersitz verfügte. Aber die Do-335 wurde so spät fertiggestellt, dass sie nicht mehr zum Kampfeinsatz kam.
Nach dem Krieg alles wieder auf Anfang.
Das Werk Lübeck der norddeutschen Dornier-Werke lieferte früher Flugzeugteile. Jetzt wurden die Pressen und Werkzeugmaschinen auf Herstellung von Küchengerät und auf Einrichtungen für Ärzte und Krankenhäuser umgestellt.
Es stellt sich aber heraus, dass es überhaupt nicht rentabel ist. Dann beginnt man, Webmaschinen herzustellen. Das wiederum ist sehr erfolgreich. Gleichzeitig beginnt er im Bereich der Kleinstwagen aktiv zu werden. Er baut den Dornier Delta in den 50ern.
Aber auch der ist kein Renner. Als die Alliierten Mitte der 50er Flugzeugbau in Deutschland wieder erlauben, ist Dornier deshalb zur Stelle.
Die deutsche Flugzeugindustrie, die bisher in Trümmern lag, beginnt wieder zu arbeiten. Die Dornier-Werke brachten als erste deutsche Maschine die Do-27 heraus. Ein Mehrzweckflugzeug mit hervorragenden Flugeigenschaften.
Ein Exemplar bringt es sogar zur Hollywood-Ruhm. Bernard Jimmicks Do-27 in Zebra-Lackierung. Im Oscar-gekrönten Film Serengeti darf nicht sterben. Auf den Do-Days fliegen 2 Do-27-Veteranen im Dauereinsatz. Rundflüge für die Gäste. Pilot Hans-Jürgen Götz ist gleicher Jahrgang wie sein Oldtimer. 1958.
Ja, sie fliegt sehr präzise und dann für den Piloten, Sie sehen sie an den großen Fenstern, es gibt kaum eine Maschine, die so tolle Rundumsichten hat, nach vorne und allen Seiten, nach unten, wie so eine Maschine. Macht riesig Spaß.
Die Do-27 ist ein Erfolg für Dornier, aber der ganz große Wurf will ihm nicht mehr gelingen. Sein Senkrechtstarter Do-31 hebt nur im technischen Sinn ab, nicht im übertragenen. Viele Projekte kommen über das Stadium von Prototypen nicht hinaus.
Dornier hat immer sehr nach den Sternen gegriffen, aber eigentlich nie Lust gehabt, eine Serienproduktion und in Vertrieb zu gehen. Die haben einfach Spaß und Freude gehabt, Sachen zu erfinden, großartige Sachen. Aber den Bau und den Vertrieb haben sie dann anderen überlassen.
Doch auf Dauer lässt sich so kein Geld verdienen. In den 60ern zieht sich der Visionär zurück. Seine Söhne übernehmen das Geschäft, nicht sonderlich erfolgreich. Als Claude Dornier heute vor 50 Jahren stirbt, da ahnt er bereits, was kommen wird, sagt sein Enkel David Dornier.
Er hat ja immer zu Lebzeiten schon gesagt, ihr werdet sehen, es wird kaum ein paar Jahre gehen, dann werdet ihr mein Lebenswerk zerstört haben. Das hat er zu seinen Kindern immer schon gesagt. Er hat sehr viel aus seinem Haus auf den See rausgeguckt und war manchmal so ein bisschen, ja, dachte ich, er wartet irgendwie, dass er gehen kann.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an Claude Dornier, der heute vor 50 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.